VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Ja, dann guten Morgen. Ich freue mich, Sie heute Morgen im Namen von Herrn Dresen, der links neben mir steht, hier herzlich zu begrüßen zu der Session zu den rechtlichen Fragen und Rahmenbedingungen. Mein Name ist Stefan Haupt, ich arbeite als Rechtsanwalt in Berlin und beschäftige mich mit seit 29 Jahren ausschließlich mit urheberrechtlichen Fragen. Bin Herausgeber der Schriftenreihe Berliner Bibliothek zum Urheberrecht, die urheberrechtliche Fragen für Nichtjuristen aufbereitet und arbeite in Berlin im kleinen Büro mit 4 Anwälten. Und wir sind auf das Gebiet also des Urheberrechts, Markenrechts, geistigen Eigentums spezialisiert. Ich war gestern schon Referent beim Hörbuchforum, wo es dann um aktuelle juristische Entwicklung auf dem Gebiet des Urheberrechts ging. Habe da hingewiesen auf so ein Positionspapier von dem EU-Kommissar für die Digitalisierung, auf den Herrn Oettinger, dann auf die Aktivitäten der Bundesregierung zur Novellierung des Urheberrechtsgesetzes in den Bereichen Verwertungsgesellschaften, Urhebervertragsrecht und Wissenschafts- und Bildungsschranke und freue mich heute mit dem Herrn Dresen hier bei der Bloggerkonferenz ebenfalls zu urheberrechtlichen Fragen zu referieren. Herrn Dresen kenne ich schon viele Jahre aus meiner anwaltlichen Tätigkeit, weil man läuft sich immer mal wieder bei Veranstaltungen und Rechtsfragen einander über den Weg. Ja, Herr Dresen.
Herr Dr. Haupt, vielen Dank für die freundlichen Worte. Er hat tatsächlich recht, wir laufen uns ab und zu über den Weg. Ab und zu geht es auch nur schriftsätzlich. Es kommt ein Anwaltsbrief bei unserem Verlag an und irgendwas ist mal wieder schiefgegangen, weil in dem Bereich der Verlagslandschaft ab und zu natürlich Rechtsthemen tangiert werden. Deshalb kennen wir uns ganz gut. Wir sind meistens auf unterschiedlichen Seiten unterwegs. Ich vertrete natürlich die Verlage, für die ich arbeite. Herr Haupt vertritt verschiedenste Urheber. Insofern haben Sie heute die interessante Situation, dass Sie zwei Seiten der juristischen Bandbreite erleben, wie man mit Verlagen umgeht, mit Verlagsthemen umgeht, mit urheberrechtlichen Themen. Und da können Sie sich selber vielleicht aus der auch Gegensätzlichkeit der Betrachtungsweise ein ganz gutes Bild machen. Der Herr Haupt ist als freier Anwalt tätig. Ich bin angestellter Anwalt. Das nennt man dann auch Justiziar. Ich bin, wie Sie hier lesen können, seit 93 Rechtsanwalt, noch nicht so lange wie Herr Haupt, aber auch schon ein paar Jahre. Bin nicht schon immer in der Verlagsbranche gewesen, aber immerhin seit 2000 bei der Verlagsgruppe, damals Bertelsmann, mittlerweile Verlagsgruppe Random House, die aus vielen kleineren und größeren Imprints besteht. Heine, Goldmann, Luchterhand, Siedler, man kennt die Namen. Zum Teil weiß man, dass sie der Verlagsgruppe Random House angehören, zum Teil weiß man es nicht. Aber es ist eine große Gruppe, die viele interessante Rechtsthemen immer wieder bearbeiten muss und beantworten muss. Und wir sind vielleicht auch in Ihrem Kreise durchaus schon bekannt als eine Verlagsgruppe, die ein Bloggerportal ins Leben gerufen hat. Also wir haben ein Forum geschaffen, wo Sie sich alle mit Ihren Interessen und Kenntnissen einbringen können. Insofern bot sich's an, als ich gefragt wurde, ob ich was zum Thema Bloggen und Recht sagen will, dass ich dachte, jawohl, da beschäftige ich mich ein bisschen damit, obwohl ich jetzt als Justiziar von Random House mit dem Bloggerportal noch keine Rechtsprobleme erlebt habe. Also es spricht dafür, dass es sehr gut funktioniert, dass Sie alle, die Sie da teilnehmen, auch wissen, welche Rechte und Pflichten es gibt, wobei man es so genau nie weiß und deshalb ist vielleicht ganz gut, sich ab und zu mal zu versichern, was die Rechtsgrundlagen sind. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass der Dr. Haupt die allgemeinen Themen des Urheberrechts anspricht. Wie er auch schon gesagt hat, ist er auch in den urheberrechtlichen Reformbestrebungen drin. Es ist gerade ein Thema, was die Politik europaweit, deutschlandweit erkannt hat als interessantes Thema. Es gibt einige Gesetzgebungsvorhaben, die eh schon komplizierte Rechtslage noch ein bisschen verkomplizieren. Aber deshalb ist ganz gut, dass Herr Haupt uns vielleicht mal sagt, was eigentlich der allgemeine Stand des Urheberrechts ist. Und ich versuche dann ganz exemplarisch einzelne Beispiele des Rechtsgebiets aufzuzeigen, die Sie in Ihrer Bloggerpraxis vielleicht stärker beschäftigen. Und Sie sind immer aufgerufen, jederzeit, wenn Sie eine Frage haben, die vielleicht irgendwie zum Vortrag passt, die auch zu stellen. Wir hatten, glaube ich, besprochen, die können Sie auch während des Vortrags gern mit Handheben stellen, sodass vielleicht alle Ihre Themen oder möglichst viele Themen relativ schnell angesprochen werden. Aber wir haben es so aufgeteilt, Herr Haupt fängt an und ich bin dann in der zweiten Hälfte dran. Viel Vergnügen.
Ja, danke, Herr Dresen. Ja, danke. Ja, wenn man sich mit Bloggen beschäftigt, neigt man dazu, die allgemeinen Rahmenbedingungen kurz zu benennen. Und als ich überlegt habe, wie ich den Vortrag vorbereite, bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich auf wesentliche grundsätzliche Punkte noch hinweise, obwohl die mit den urheberrechtlichen Fragen nichts zu tun haben, weil das sind Fehler, die oft gemacht werden und die man ohne große Anstrengung vermeiden kann. Deswegen besteht mein erster Hinweis darin, dass Sie, wenn Sie bloggen und das ja nicht nur privat machen, dann einfach die Impressumspflicht erfüllen sollten. Was ich hier von meinem Nachbar gehört habe, der Vortrag wird gestreamt und ich hoffe auch, dass dann die PowerPoint irgendwie online zugänglich ist oder nicht zugänglich ist. Wissen wir nicht, können wir aber anregen, sodass Sie dann die Möglichkeit hätten, sich die dort noch anzugucken. Und da ist es eben wichtig, dass im Impressum drin steht, wer die entsprechende Internetseite betreibt, wie man den erreichen kann. Und wenn es eben Gesellschaften sind, dass dann die Aufsichtsbehörden und die Kontaktdaten darstellen. Der Hintergrund ist einfach der, dass wenn Rechtsverletzungen im Rahmen von einem Blog begangen werden, natürlich der in seinen Rechten Geschädigte die Möglichkeit haben muss, gegen den Rechtsverletzer vorzugehen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man weiß, wer der Blogbetreiber ist. Und das kriegt man dann immer über das Impressum raus. Wenn Sie wissen wollen, wer der Inhaber der Domain ist, da gibt's ja bei der DENIC die Möglichkeit, über die Whois-Anfrage immer rauszukriegen, also wer derjenige ist, der dahinter steckt. Und das ist also der Punkt, der für den Herrn Dresen, der eben die ganzen praktischen Beispiele mit dem Zitatrecht beleuchten wird, wenn eben Leistungen rechtswidrig genutzt werden, dann muss man eben gucken, wer ist der Rechtsverletzer. Und das kriegt man dann sowohl über die DENIC-Anfrage raus, als auch über das Impressum und weiß dann, wer für die rechtswidrigen Äußerungen verantwortlich ist. Der nächste Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist, dass man da unterscheidet. Da gibt es bestimmte Sachen, die haftungsprivilegiert sind. Wichtig ist aber, wenn Sie den Blog betreiben, dass Sie dann letztendlich für alles verantwortlich sind, was da kundgetan ist. Das geschieht früher oder später, also spätestens ab dem Zeitpunkt der Kenntnis der rechtsverletzenden Handlung. Aber da werde ich dann nochmal bei den unterschiedlichen Arten von Blogs detaillierter drüber drauf eingehen. Und der nächste Punkt, der eine Rolle spielt, ist das Impressum. Das muss natürlich sichtbar sein mithilfe eines Klicks. Wichtig ist, dass wenn Sie Daten erheben, darauf hinweisen, dass Sie das tun und dass wenn Sie einen sogenannten Disclaimer schalten oder lesbar haben, dass dieser Disclaimer Ihnen letztendlich nicht weiterhilft, weil derjenige, der den Blog betreibt, dann auch dafür verantwortlich ist, dass dort keine rechtswidrigen Inhalte kundgetan werden. Ja, was grundsätzlich zulässig ist, was ich am Anfang gleich sagen möchte, ist, dass die Verlinkung grundsätzlich zulässig ist. Sie können auch Linklisten erstellen, um damit dann letztendlich auf andere interessante Seiten hinzuweisen. Das vielleicht als kurze Einführung. Kommen wir jetzt zu den urheberrechtlichen Fragen. Da ist die wichtigste Frage, ob Urheberrechtsschutz besteht oder nicht. Urheberrechtsschutz wirkt nur bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, des Verfassers. Das heißt, wenn Sie ältere Texte benutzen, sind diese Texte frei, sofern der Autor, Verfasser vor 1946 verstorben ist. Viele Tote, die eben wo die Schutzfrist abgelaufen ist, das hat sich dann auf dem Buchmarkt in den letzten Jahren bemerkbar gemacht. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass seit Beginn letzten Jahres ganz viele Bücher von dem kleinen Prinzen auf dem Markt waren, verschiedenste Editionen. Das ist relativ einfach zu erklären, weil da Saint-Exupéry 1944 abgestürzt ist und damit die 70-jährige Schutzfrist Ende 2014 abgelaufen ist, sodass dann alle Verlage versucht haben, also noch was mit dem kleinen Prinzen zu machen und ihn dann letztendlich den interessierten Lesern anzubieten. Ein anderes Beispiel ist die aktuelle Ausgabe von Hitlers Mein Kampf, wo man auch gesagt hat, also dass man nach Ablauf der Schutzfrist dann dieses Buch wieder ediert als überarbeitete Aufgabe. Das Tagebuch der Anne Frank ist ein weiteres Beispiel dafür, wo Sie merken, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist und der Nutzung. Und in dem Medienbereich gibt es eben ganz viele Leute, die ganz exakt Kalender führen, wo man dann einfach guckt, wann ist welcher Autor verstorben und wann ist dann das Werk urheberrechtlich frei. Das funktioniert natürlich nicht nur für Texte, sondern auch für Werke der Bildenkunst, für Filme, Grafiken und dergleichen. Der nächste Punkt, der vielleicht der wichtigste ist, der auf der Folie nur ganz kurz angerissen wird, mit Differenzierung zwischen Herausgebers, Urheber, dass man sich bei Blogs die Frage stellen muss, worüber reden wir? Und wenn man sich bei Wikipedia anguckt, was ist ein Blog, da steht eben drin, es ist ein Online-Tagebuch, aber die Online-Tagebücher haben ja ganz viele Möglichkeiten, ja, gefunden, in denen sie dargestellt werden. Variante Nummer 1 ist, sie schreiben ihren eigenen Blog, das heißt, sie sind der Einzige, der seine Sicht auf die Welt den anderen Menschen kundtut. Das ist relativ einfach. Da können sie alle Texte, die sie geschrieben haben, veröffentlichen, da können sie verlinken und sie können die eigenen Fotos raufstellen, die eigenen Zeichnungen, die eigenen Tabellen, die eigenen Grafiken, also alles, was sie selbst gemacht werden. Ja.
Also auch wenn ich ein Foto von Ihnen mache, das darf ich jetzt morgen dann in meinen Blog stellen.
Aus urheberrechtlicher Sicht. Das ist super, dass Sie diese Frage an dieser Stelle stellen, weil es gibt hunderte von Gesetzen und ich rede heute nur über das Urheberrecht. Und die Frage, die Sie eben gestellt haben, betrifft das Recht am eigenen Bild. Und da hat natürlich nach § 22 KUG jeder selbst das Recht zu entscheiden, ob er öffentlich zur Schau gestellt wird mit seinem Antlitz. Und dann müssten Sie jetzt, also wenn wir nach der reinen Lehre vorgehen, fragen, ob ich damit einverstanden bin. Weil ich muss nicht damit rechnen, hier in einem geschlossenen Raum fotografiert zu werden. Und nur wenn man eine Person ist, die im öffentlichen Leben steht, irgendwie Politiker, Sportler und dergleichen, also dann muss man im Rahmen der aktuellen Berichterstattung hinnehmen, dass die Fotos abgebildet werden. Aber wir haben dann eben aufgrund der neuen Rechtsprechung des EuGH auch eine ganz klare Abgrenzung, also was man machen darf. Der Politiker im Rahmen seiner politischen Tätigkeit darf fotografiert werden und bei allen anderen ist zu fragen. Aber um die Frage jetzt konkret zu beantworten, ja, Sie können mich heute hier fotografieren, bin ich damit einverstanden und Sie können es auch beweisen, weil ja die ganze Veranstaltung hier geblockt wird. Aber ansonsten müssen Sie, wenn Sie andere Personen fotografieren, immer nach dem Einverständnis fragen. Wenn Sie Kinder fotografieren, dann logischerweise die Eltern. Bei den Fotos, da Sie das gerade angesprochen haben, ist es völlig egal, ob Sie die mit einem verschwommenen Blick machen, ob sie die betrunken machen, ob sie die in einem anderen desolaten Zustand herstellen. Derjenige, der den Auslöser betätigt, ist der Inhaber der Rechte an der Fotografie, der sogenannte Lichtbildner, und der hat die Schutzfrist. Das heißt, selbst wenn Sie noch so schlechte Fotos nutzen, müssen Sie immer denjenigen fragen, der das Foto gemacht hat. Und die zweite Erzählebene ist, wenn auf dem Foto Personen drauf sind, müssen Sie natürlich die Personen fragen, die abgebildet werden. Wenn auf den Fotos andere geschützte Sachen drauf sind, wie zum Beispiel Werke der Malerei, der Grafik, Plastiken, dann müssen Sie natürlich auch den Maler, den bildenden Künstler und dergleichen fragen, ob der einverstanden ist, dass dieses Foto veröffentlicht wird. Wir sind aber immer noch in der Ebene Also was vielleicht an dieser Stelle auch noch wichtig ist zu erwähnen, das Urheberrecht dient nicht dazu, das Leben der Menschen zu erleichtern, noch es besonders schön zu machen oder dergleichen, sondern das Urheberrechtsgesetz dient ausschließlich dazu, die Rechte der Urheber zu schützen, nämlich diejenigen, also die eine kreative Leistung erbringen und letztendlich davon leben müssen. Und dieses Gesetz wird regelmäßig modifiziert, um dieses Ziel zu erreichen. Das hat auch der Europäische Gerichtshof immer wieder gesagt, also dass es darum geht, den Urhebern eine angemessene Vergütung für ihr Tätigwerden zukommen zu lassen. Und die Informationsfreiheit, die schwappt da ab und zu drüber, wenn es um die aktuelle Berichterstattung geht. Da gibt es Ausnahmeregelungen innerhalb des Urheberrechtsgesetzes. Aber die Kernfrage ist natürlich die, dass die Leistung des Urhebers geschützt wird. Und im Rahmen der aktuellen Berichterstattung können Sie das sozusagen erwähnen, vielleicht auch ein Foto zeigen, aber eben dann nur für die Dauer der Aktualität und nicht im Rahmen von Jahresrückblicken oder 10-Jahresrückblicken und dergleichen. Ich bin aber immer noch bei der Frage, wie man eben unterscheidet zwischen den verschiedenen Blogs. Also wir haben den Blog, den Sie selbst betreiben, wo Sie alles selbst machen und alles nutzen können. Die nächste Variante ist, dass Sie einen Blog betreiben zu einem bestimmten Thema, also zum Beispiel Leipziger Buchmesse, und dann anderen Personen die Möglichkeit geben, dort ihre eigenen Überlegungen und Beiträge kundzutun. Und da ist dann wiederum die Frage die, ob Sie das monitoren oder ob Sie es nicht monitoren. Und da besteht natürlich dann die Verpflichtung, also dass Sie auch im Rahmen der allgemeinen Geschäftsbedingungen die Dritten darauf hinweisen müssen, welche juristischen Rahmenbedingungen dafür gelten und ob es monitort wird und ob dann rechtswidrige Inhalte von Ihnen freigeschaltet oder gesperrt werden. Oder ob Sie es eben komplett offen lassen und dann jeder letztendlich alles reinschreiben kann in den Blog. Sollte sich dann jemand beschweren über eine Äußerung beziehungsweise eine rechtswidrige Nutzung, dann sind Sie in der sogenannten Störerhaftung und müssten dann also ab Kenntnis der Rechtswidrigkeit dann auch die Beseitigung vornehmen. Darauf würde ich dann zum Schluss nochmal eingehen im Zusammenhang mit den aktuellen Urteilen des Bundesgerichtshofs zu den sogenannten Bewertungsportalen, weil da die ähnlichen Grundsätze gelten. Wenn Sie selbst Werke Dritter nutzen, also da müssen Sie dann immer denjenigen fragen. Da kriegen Sie von Herrn Dresen auch noch viele schöne Beispiele. Der nächste Aspekt ist das Urheberpersönlichkeitsrecht, auf den ich eingehen möchte, nachdem ich die Werkarten kurz skizziert habe. Da ist es so, dass jeder Urheber darüber entscheidet, ob sein Werk veröffentlicht wird. Das heißt, wenn Sie ihr von Ihren Eltern, Geschwistern, Brüdern, Kindern Texte, Fotografien und dergleichen nutzen wollen, weil die besonders gelungen sind, dann müssen Sie immer daran denken, dass Sie diejenigen fragen dürfen. Sie können nicht zu dem Nachttisch Ihres Ehepartners oder Freundes gehen und dann seine Liebesgedichte, die so schön sind, rausnehmen und dann online stellen, sondern da entscheidet immer der Verfasser, der Urheber darüber, ob etwas veröffentlicht werden darf oder nicht. Dann hat jeder Urheber Anspruch auf Namensnennung. Das heißt, es muss immer dastehen, wer den Text verfasst hat. Und das ist immer ein Zweibeiner. Es ist nie eine GmbH, eine Kommanditgesellschaft, eine Aktiengesellschaft, sondern immer eine natürliche Person. Es kann auch immer nur eine natürliche Person Urheber sein. Und derjenige ist es auch immer, von dem Sie die Rechte erwerben müssen, wenn Sie dessen Werke nutzen. Wenn Sie Texte, also die Zustimmung erhalten haben, von Dritten Texte online zu stellen, dann dürfen Sie diesen nicht verändern, es sei denn, derjenige hat es Ihnen gestattet, weil das Urheberrecht auch den Grundsatz enthält der Unverletzlichkeit des Werkes und jeder Urheber kann sich davor schützen, dass sein Werk entstellt oder verändert wird, wenn er damit nicht einverstanden ist. Dann müssen Sie, wenn Sie Dritten die Möglichkeit anbieten, auf Ihren Blog Beiträge zu schalten, natürlich dann auch die entsprechenden Rechte erwerben. Das können Sie im Rahmen von allgemeinen Geschäftsbedingungen machen. Und da brauchen Sie als erstes immer das sogenannte Vervielfältigungsrecht. Sie kennen das Vervielfältigungsrecht möglicherweise aus der analogen Zeit, indem man irgendwelche Texte in den Kopierer reingelegt hat und dann eine Kopie hatte. In der digitalen Welt funktioniert es noch viel einfacher. Da haben Sie die Kopie elektronisch zwischengespeichert. Und jede elektronische Vervielfältigung erfüllt den Tatbestand der Vervielfältigung im Sinn von § 16 Urheberrechtsgesetz. Das zweite Recht, was sie für das Betreiben eines Blogs von Dritten immer noch benötigen, ist das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Weil wenn die Datei, das Foto, der Text auf ihrer Festplatte liegt oder auf dem Server, dann nützt das relativ wenig, sondern sie müssen das öffentlich zugänglich machen. Das heißt, dass wenn jemand im Internet surft, dann auch die Möglichkeit hat, es zu rezipieren. Ja, die zwei Möglichkeiten, die ich jetzt beschrieben habe, bezogen sich mehr oder weniger auf Texte. Es gibt aber auch viele Blogger, die durch Videobeiträge ihren Blog gestalten. Da gibt es einen Kollegen von uns, den Herrn Solmicke, der zu allen möglichen urheberrechtlichen Fragen immer mal einen Blog schaltet. Und da müssen wir dann bei den Videoblogs immer unterscheiden, also ob es sich um Laufbilder oder Filmwerke handelt. Wenn jemand sich nur vor die Kamera stellt und dann einfach in den reinspricht und dann sich zu einem Thema äußert, dann kann man das als Laufbild bezeichnen. Und dann hat derjenige natürlich auch das Recht, darüber zu entscheiden, also ob der Videobeitrag in dem Blog entsprechend genutzt wird oder nicht. Das heißt, wir haben dann immer noch einen weiteren Berechtigten, nämlich denjenigen, der den Videobeitrag selbst hergestellt hat. Ja, ein weiterer Aspekt inhaltlicher Art betrifft die Nutzung von Musik. Sofern Sie Musik selbst komponieren und entwickeln, können Sie den natürlich wunderbar auf Ihrem eigenen Blog nutzen. Nutzen Sie dagegen Werke von Komponisten, die noch keine 70 Jahre tot sind, dann besteht natürlich auch für diese Werke Urheberrechtsschutz. Und dann müssen Sie den Komponisten fragen, den Textautoren fragen, den Tonträgerhersteller fragen und die entsprechenden Rechte erwerben. Zum Teil liegen die Rechte auch bei Verlagen. Und die grundsätzliche Möglichkeit der Nutzung wird auch von der GEMA gewährt. Und dann könnten Sie einen Vertrag abschließen mit der GEMA, der Ihnen bestimmte Nutzungsmöglichkeiten einräumt. Ja, eine weitere Frage, die eine große Rolle spielt, ist die Haftung für Rechtsverletzungen. Und da gibt es als erstes den sogenannten Unterlassungsanspruch. Also wenn Sie Texte, Fotografien, Filme von anderen verwenden, dann sind Sie auf alle Fälle verpflichtet, nach der Abmahnung diesen Inhalte von Ihrem Blog herunterzunehmen. Und wir unterscheiden zwischen sogenannten Tätern und Störern. Wenn Sie Ihren Blog also nur zur Verfügung stellen, dass dann Dritte die Inhalte reinstellen, dann wären Sie der klassische Täter und müssten dann eben dafür Sorge tragen, dass die rechtswidrigen Inhalte beseitigt werden. Dann haben Sie als Betreiber bestimmte Prüfpflichten. Also Sie müssen da gucken, dass der Inhalt auf dem Blog nicht offensichtlich Rechte Dritter verletzt. So ein Unterlassungsanspruch ist immer ein bisschen unangenehm für denjenigen, der die Abmahnung bekommt, weil damit sind dann in der Regel Anwaltskosten verbunden, die immer so zwischen 700 und 1500 Euro liegen und dann weg sind. Aufgrund des Abmahnunwesens, was sich seit Anfang des Jahrtausends entwickelt hat, ist in § 97a geregelt, wie Abmahnungen aussehen müssen. Das heißt, seit ein paar Jahren hat der Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben, welchen Inhalt die Abmahnung haben müssen. Das heißt also, man muss sagen, wer ist der Rechteinhaber, welche Rechte sind verletzt worden, muss die Rechtsverletzung komplett beschreiben und man muss dann auch erklären, ob sich die strafbewährte Unterlassungserklärung letztendlich nur auf die Rechtsverletzung bezieht und darüber hinausgeht. Also was eine Regelung ist, die im Zusammenhang mit dem Verbraucherschutz geschaffen wurde, wo dann einfach ganz deutlich klargestellt werden muss, was ist die Rechtsverletzung. Und sollten diese gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt werden, dann haben Sie einen Schadensersatzanspruch hinsichtlich der Beauftragung eines eigenen Anwaltes, sodass man daran merkt, dass da der Gesetzgeber versucht, ein Gleichgewicht hat herzustellen, also zwischen den Verbrauchern und der Industrie, dass damit das Abmahnunwesen etwas eingeschränkt wird. Der Gesetzgeber hat den Gegenstandswert für sogenannte Abmahnkosten auf 1.000 Euro festgesetzt, also wenn es im privaten Bereich passiert, um damit also zu verhindern, dass Tausende von Euro als Kosten, Schadensersatzkosten, Anwaltskosten entstehen, sodass dann immer nur Kosten entstehen, glaube ich, von 117 Euro. Das Problem ist immer, dass diese Beschränkung nur gilt also für den nicht gewerblichen Bereich. Das heißt also, wenn Sie diesen mit diesem Blog in die Öffentlichkeit gehen und den ernsthaft betreiben, dann dürfte diese Ausnahmeregelung nicht gleichen, sodass dann höhere Gegenstandswerte und höhere Schadensersatzzahlungen greifen würden. Das betrifft alles nur den Unterlassungsanspruch. Das heißt, es ist ein rechtswidriger Inhalt auf dem Blog und Sie müssen dann diesen Inhalt vom Blog runternehmen. Die nächste Frage, die ich ansprechen möchte, ist der Schadensersatzanspruch. Das heißt, wenn Sie rechtswidrig Fotos von Dritten nutzen, haben diese auch einen Schadensersatzanspruch. Das möchte ich mal kurz rechnerisch beleuchten. Wenn Sie auf der Internetseite in dem Blog 10 Fotos verwenden und wir dann nach der Richtlinie der Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing davon ausgehen, dass das Nutzungsentgelt für ein Foto im Monat 60 Euro beträgt und Sie haben dann faktisch die Fotos ohne einen entsprechenden Rechteerwerb ein Jahr genutzt, dann stellen wir fest, dass bei 60 Euro pro Bild pro Monat bei einem Bild 60 Euro anfallen, bei 10 Bildern 600 Euro pro Monat und bei einem Jahr sind es dann 7.200 Euro für die rechtswidrige Nutzung von Fotografien. Wenn Sie dann noch vergessen haben, den Namen des Urhebers zu nennen, dann gibt es nochmal einen Schadensersatzanspruch wegen unterlassener Namensnennung von 100%. Sodass ich dann der Betrag von 7.200 Euro mal auf die Schnelle verdoppeln würde auf 14.400 Euro, nur weil ein Jahr 10 Fotografien auf einer Internetseite nicht rechtmäßig geklärt waren und der Name nicht genutzt wurde. Also daran merken Sie, über welche Dimension wir reden und dass es eben sinnvoll sein kann, da sich um die Rechte zu kümmern. Es gibt Entscheidungen von anderen Gerichten, wo gesagt wurde, dass diese 60 Euro zu hoch sind, dass die Mittelstandsgemeinschaftsrichtlinie nicht einschlägig ist. Aber dieses Beispiel funktioniert ganz gut, um zu zeigen, also welche Schadensersatzforderungen da drohen können und um sie da zu sensibilisieren. Sie sind als Rechtsverletzer auch zur Auskunft verpflichtet. Das heißt, wenn eine Rechtsverletzung festgestellt wird, müssten Sie dann auch mitteilen, seit wann die Fotos, seit wann die Texte genutzt werden. Ja, dann gibt es noch wichtige Urteile. Ja, wenn jemand, bei den Schadensersatzansprüchen, das ist vielleicht auch noch ganz spannend zu erwähnen. Das Kachelmann-Verfahren haben Sie ja vielleicht in den Medien mehr oder weniger verfolgt, was irgendwie vor anderthalb Jahren oder im Jahr abgeschlossen wurde und der hat wegen der rechtswidrigen Berichterstattung dann Schadensersatzansprüche geltend gemacht, hat wohl 1,3 Millionen gefordert. Das Gericht hat ihm dann irgendwie 618.000 Euro zugesprochen und das Verfahren ist noch nicht zu Ende. Also daran merken Sie, dass da auch große Beträge eine Rolle spielen. Ja, dann gibt es Urteile, dass durch Suchmaschinen Thumbnails zulässig sind, dass die Verlinkungen zulässig sind. Eine wichtige Sache vielleicht auch noch das Framing, das hat der Europäische Gerichtshof 2014 im Herbst entschieden. Hier haben Sie nochmal die Urteile aufgelistet, die Thumbnails betreffen, dann die Urteile zu den Verlinkung. Ja, technische Schutzmaßnahmen dürfen Sie natürlich nicht umgehen. Und die interessanteste Entscheidung zu dem Framing will ich noch mal kurz erläutern. Da ist der Hintergrund der, dass wenn kein neuer Nutzerkreis erschlossen wird, dass dann das Framing zulässig ist. Das heißt, wenn Inhalte innerhalb von Intranets oder geschlossenen Benutzergruppen zugänglich gemacht werden, dann dürfen Sie die natürlich nicht framen. Aber wenn Sie das über allgemeine Suchmaschinen finden, das heißt, dass jeder die Möglichkeit hat, darauf zurückzugreifen, dann können Sie selbstverständlich framen. Der Grenzpunkt, den der EuGH benannt hat, ist der, dass gesagt wurde, also es darf kein neues Publikum erreicht werden durch das Framen. Das heißt also, wenn der Bereich Passwort geschützt ist und Sie das dann rausnehmen, dann wäre es natürlich ein neues Publikum. Aber wenn es eben öffentlich zugänglich ist, dann wäre die Nutzung zulässig. Ja, und in den letzten 2 Minuten möchte ich dann noch was zu den Bewertungsportalen sagen. Da geht es eben auch zu den Pflichten. Und die Portalbetreiber lassen natürlich jedermann Einträge machen. Und in dem Moment, wo die Portalbetreiber erfahren, dass die Behauptungen eher verletzend sind, dann müssen sie das auch löschen, wenn sie von den Betroffenen darauf hingewiesen sind. Und man muss eben das ernsthaft prüfen. Das geschieht dadurch, dass der Portalbetreiber dann natürlich denjenigen anmeldet und fragt, ob er seine Behauptung belegen kann. Und die ganzen Fälle, die ich erlebt habe, da ist dann nicht weiter darauf reagiert worden, sodass das oft ein Shitstorm war, wo dann einfach unwahre Tatsachen geäußert worden sind. Ein weiteres Beispiel, also das älteste mit den Bewertungsportalen, das ist die spickmich.de-Entscheidung, wo sich dann eine Lehrerin darüber beschwert hat, dass über ihren Unterrichtsstil berichtet wurde. Und da wurde gesagt, also dass dieses zulässig ist. Ja, und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken und übergebe das Wort an Herrn Dresen.
Nochmal vielen Dank, Herr Haupt. Sie haben ja eigentlich alles Relevante, alles Wesentliche schon aufgeführt. Und ich habe auch nicht gesehen, dass jemand von Ihnen jetzt den Raum verlassen hätte, was ich durchaus verstehen könnte, weil das ist ganz schön gefährlich, was Sie da machen, wenn man das, was Herr Haupt sagt, 1:1 so übernimmt. Und das sollte man. Also Sie sehen, Sie befinden sich, obwohl Sie das ja in der Freizeit machen und obwohl es irgendwie Spaß machen soll, die wenigsten von Ihnen machen das wohl hauptberuflich, Sie sind mittendrin in einem sehr komplizierten, sich ständig verändernden Rechtsgebiet und haben vielleicht jetzt zum Teil durchaus einen Schreck bekommen, was alles passieren könnte. Mein Vortrag soll eher in die andere Richtung gehen, was trotzdem noch möglich ist, was man Ihnen alles erlauben kann und was ja auch im Sinne der Verlage passieren soll. Also Sie sollen natürlich so viel wie möglich ohne Rechtsbedenken am besten über unsere schönen Bücher schreiben können. Und dabei haben Sie mehr Möglichkeiten, als Sie vielleicht jetzt aufgrund dieses Rahmengerüstes rechtlichen denken. Aber Sie sollten halt immer beachten, die Welt ist nicht nur gut, es gibt auch andere da draußen, die sich durchaus dieser Rechte bewusst sind und die abmahnen. Das machen die ja zum Teil tatsächlich, weil damit Geld verdient werden kann. Also verschiedene Passagen oder verschiedene Formalitäten muss man einfach beachten, aber das werden Sie wissen. Die hat Herr Haupt auch sehr, 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 sehr gründlich Ihnen erläutert. Ich hatte es für mich nochmal notiert, was man alles berücksichtigen muss. Natürlich Impressum, das kennen Sie, das kann man machen. Datenschutzerklärungen, das wird immer ein stärkeres Thema, was Sie beim Datenschutz beachten müssen. Also auch da haben Sie gewisse Pflichten, die abgemahnt werden können. Da hatte ich für mich nochmal notiert, Sie müssen den Betrachtern Ihrer Seite mitteilen, was wird überhaupt gespeichert, an wen wird es weitergegeben. Das habe ich hier geschrieben, kann meine Schrift gar nicht mehr lesen. Ja, Newsletter, haben Sie irgendwie ein Newsletter, die Sie den Interessenten dann zuschicken? Es werden Adressen generiert, was machen Sie mit diesen Adressen? Google Analytics hat Herr Haupt auch schon gesagt, also da kann man auch relativ viel falsch machen bei Datenschutzthemen. Und das ist auch ein Thema, das merken wir im Verlag bei unserer eigenen Homepage, das immer stärker in der Rechtsprechung weiterentwickelt wird. Also da sollten Sie kein Einfallstor bieten, da sollten Sie tatsächlich die Formalien beachten. Dann hatte ich noch notiert, Cookie-Richtlinie, das ist bei uns so ein Thema, wie stark muss man darauf hinweisen, ob jemand Cookies verwendet. Das ist wohl so, dass es eine europäische Richtlinie gibt, die aber nicht in deutsches Recht umgesetzt ist. Also wir geben als Verlagsgruppe keinen Hinweis auf Cookie-Verwendung. Es ist wohl noch zulässig, sagen die Experten. Aber Sie können trotz all dieser Einschränkungen auch noch einige Dinge durchaus sich trauen. Ich habe hier mal notiert, Besonderheiten beim Bloggen. Ich komme nachher auf das Thema Zitat ein bisschen ausführlicher, weil das ist das, was ich als meinen Schwerpunkt heute in den verbleibenden 20 Minuten gesehen habe. Was ist alles juristisch noch beim Bloggen zu beachten? Ja, notiert habe ich hier fremde Urheberrechte. Sie müssen nicht nur diese ganzen Formalien beachten, sondern Sie müssen tatsächlich beachten, dass das, was Sie sich woanders herholen an Ideen, an Erwägungen, vielleicht einem fremden Urheberrecht unterliegt. Nicht unterliegt, was Sie selber sich ausdenken. Also alle Ihre eigenen Thesen, Ihre eigenen Formulierungen, die sind natürlich nicht nur einem dritten Recht nicht unterworfen, sondern die generieren ein eigenes Urheberrecht an dem, was Sie machen. Also im Idealfall haben Sie solche eleganten Formulierungen, dass die andere auch interessieren könnten, ja, vielleicht sogar Verlage, die dann daraus zitieren. Also wir überlegen uns, ob wir nicht aus Amazon-Bewertungen zitieren. Ist das erlaubt? Sicherlich auch denkbar, dass man aus Blogs zitiert, was die über unser Buch schreiben. Also sie generieren auch Urheberrecht. Sie verwenden nicht nur Fremde, sondern sie machen auch was Eigenkreatives, möglicherweise, je nachdem, wie originell ihre eigenen Formulierungen sind. Danach auch ein paar Sätze. Also es kann durchaus ein eigenes Urheberrecht geschaffen werden. Die Frage ist ein bisschen, ob es ein kommerzielles und nicht kommerzielles Bloggen ist. Da hatte ich für mich noch notiert, da müssen Sie sich ja sowieso, bevor Sie anfangen zu bloggen, das haben Sie auch gemacht, Gedanken machen, wie soll Ihr Blog heißen? Da braucht er irgendeinen Namen, irgendeine Bezeichnung, im Idealfall eine originelle Bezeichnung. Sie müssen dabei aber auch fremde Marken beachten. Sie sollten sich jetzt nicht der Rowohlt-Blog nennen, ohne Rowohlt gefragt zu haben. Aber Sie können sich nennen der Rowohlt-Kritiker-Blog oder der Random House Fan-Blog. Also wenn Sie sich zu nah an die Marke eines Fremdunternehmens heranwagen, müssen Sie sich überlegen, ob das markenrechtlich ein Problem ist. Es gibt ein Markenrechtsregister, welche Unternehmen haben welche Marke eingetragen, für welche Warenklassen. Also nicht jeder hat eine Marke auch für den Bereich, was Sie hier machen, um die Softwarenutzung, Computernutzung. Aber da sollten Sie sich einfach mal überlegen, ob der Begriff so originell ist, dass ein anderer auch schon, und zwar vor Ihnen, auf die Idee gekommen ist, dass da also Markenrechte bestehen. Es gibt auch Titelverwendung, ja, eine Frage?
Würden Sie empfehlen, eine Markenrechtsregistrierung machen zu lassen?
Ich würde nur empfehlen, dass man sich zumindest mal anschaut, dass man selber, kann man recherchieren, gibt so eine Seite www.dpma, deutsches Patent- und Markenamt.de, da kann man dann eingeben, die Idee, die man selber hat, und findet dann, ob es konkurrierende Bezeichnungen gibt. Aber das kostet um die 300 € eine Markenrechtseintragung, also es kostet Geld, wird aber geprüft von einem Beamten beim Markenamt. Also wenn Sie von dem sozusagen den Stempel bekommen, dann können Sie auch rechtssicher agieren, wenn es keinen Widerspruch gibt dagegen. Also wir tragen manche Begriffe ein, die wir für originell erachten. Manchmal machen wir das. Wir haben, glaube ich, irgendeine Seite gerade, Lit Lovers oder irgend sowas, Literaturliebhaber. Ob das überhaupt markenrechtlich geht, weiß man überhaupt gar nicht. Also manche Titel sind auch zu allgemein, um sie eintragen zu können. Aber man sollte bei seinem Blog auch an solche Themen denken.
Ja. Eine Frage hinterher. Also wenn man jetzt zum Beispiel Buch.de gibt es ja. Wenn man jetzt macht das-gute-buch.de, muss man sich da informieren?
Das ist die Frage, ob überhaupt Buch.de, warum das überhaupt eingetragen werden konnte, also als Marke. Sie müssen unterscheiden, ob es eine Marke ist oder ein Domain. Domains sind einfach, da wird einfach geguckt, ob die konkrete Bezeichnung noch frei ist beim Domainverwalter. Aber darf man eigentlich für ein Buchunternehmen den Titel Buch.de verwenden? Das ist eigentlich viel zu allgemein, um es anderen zu entziehen. Also der Titel ist wahrscheinlich markenrechtlich nicht geschützt. Irgendwann hat auch Libri.de sich umgestellt auf E-Book.de. Da habe ich mich auch gewundert, dass das niemand moniert hat. Das hat irgendwie niemand gestört. Aber eigentlich ist es so ein allgemeiner Begriff, da gibt es das Stichwort freihaltebedürftig. Also eigentlich sind solche allgemeinen Begriffe für alle frei zu verwenden.
Ich mache vielleicht mal kurz die Frage einfach. Sie müssen eben unterscheiden zwischen dem Domainnamen und der Marke. Und bei dem Domainnamen sehen Sie ja bei Lenik, was alles frei ist. Und bei der Marke ist es eben schwierig, hook.de für eine Internetdienstleistung zu bekommen. Wenn Sie Flugzeuge bauen und es dann hook.de nennen, das wäre zulässig, also bei der Verbraucher kein Flugzeug.
Ja, das ist das Stichwort freihaltebedürftig. Das gibt es auch bei Buchtiteln. Darf ich ein Buch Kochbuch nennen? Ja, blödes Beispiel, aber jetzt Faszientraining. So ein gerade ganz modernes Thema. Alle Ratgeberverlage machen was mit Faszien. Der Erste, der damit auf die Idee kommt, auf den Markt kommt, hat vielleicht einen Schutz. Aber alle anderen sagen, ich muss ja auch ein Buch Faszien-Yoga nennen können. Sudoku. Der Erste, der diese Idee hatte, die war ja total originell. Jetzt gibt es 1000 Bücher, die Sudoku heißen. Also irgendwann wird so ein Titel freihaltebedürftig. aber nicht sofort. Das ist eine Entwicklung, die aber immer schneller geht im Zeitalter des Internets. Also auch da einfach sich mal so ein bisschen Gedanken machen. Aber ich wollte Ihnen ja sagen, was Sie eigentlich alles verwenden dürfen, ohne dass es Probleme gibt. Hatte ich für mich noch mal notiert. Was ist denn das hier? Ja, da unten eher Fotos. Also Herr Haupt sagte ja klar, Sie am besten fotografieren Sie alles selber und fragen auch alle Betroffenen oder fotografieren nur sich. Dann gibt es keinen, den Sie fragen müssen. Aber es gibt ja auch diese Creative Commons Lizenzen, die jeweils sehr enge Nutzungsmöglichkeiten vorsehen. Also da müssen Sie genau gucken, wenn Sie so ein Foto verwenden, ob das wirklich für den konkreten Zweck, den Sie vorhaben, auch freigegeben ist. Darf man die verändern, also darf man die bearbeiten, darf man sie kommerziell nutzen? Da gibt's jede Art der Abstufung in den Lizenzbedingungen der Creative Commons. Also müssen Sie genau gucken, ob Sie genau diesen Umfang beachten. Also im Idealfall bearbeiten, im Idealfall kommerzielle Verwendung, aber viele Fotografen, die Ihnen vielleicht Einwilligungen erlauben, sind nicht damit einverstanden, dass Sie das Foto verändern und nur leicht zuschneiden, spiegeln. Wenn jemand nach links läuft, spiegeln Sie, dass er nach rechts läuft, dann sagen viele Fotografen, geht nicht, da ist mein Urheberpersönlichkeitsrecht betroffen. Also bei Fotorechten immer auch genau auf das achten, was man ihnen einräumt. Und nur weil Fotos im Internet umhergeistern, also auf Facebook gibt es ja sehr, sehr viel Wildwuchs. Irgendjemand postet ein Foto, sie nehmen es raus und nur weil es 1000 Mal hin und her geschickt wurde, ist es deshalb nicht rechtefrei. Und die Rechteinhaber haben viele Möglichkeiten, über das Internet zu recherchieren, welches Foto von ihnen irgendwo verwendet wird. Also wir haben da ein Beispiel, wir haben einen Fotografen mal beauftragt, ein Bild von einem unserer Autoren, Hakan Nesser, zu machen. Und da war mit dem Fotografen nur geklärt, das allgemeine Presserecht, das gibt's nicht im Gesetz, es gibt kein Presserecht. Verlagsmitarbeiter wissen, meinen zu wissen, dass das bedeutet, man darf es für jede Art der Pressearbeit nutzen. Jetzt taucht dieses Foto, weil es hatten wir in einer frei zugänglichen Pressedatenbank, bei verschiedensten Lesungen auf, bei verschiedenen Veranstaltungen mit diesem Autor. Und es gibt eine Kanzlei, die diesen Fotografen, der das gemacht hat, vertritt und die sagt, dafür war es nicht und dafür nicht. Es war nur für den Verlag, aber nicht zur Weitergabe. Und das ist so eine Grauzone. Aber ich weiß nie, wann jetzt dieses Foto endgültig mal erledigt ist. Wer das noch irgendwo gespeichert hat, welcher Nutzer das noch nach Jahren rauszieht. Also da ist das Internet Fluch und Segen zugleich, dass solche Verstöße immer wieder mal vorkommen. Und es gibt viele Dinge, die tauchen nie auf, die werden nie entdeckt und vieles wird dann irgendwie dann doch. Also man weiß eben nie, wie viel man sich da trauen kann. Und wie Herr Haupt ja sagte, es kann dann eben im Fall der Fälle teuer werden. Sowas passiert zum Glück ganz selten. Aber wenn, dann ärgert man sich halt und sagt, hätte ich es bloß besser beachtet. Also, ja?
Kann ich mich darauf verlassen, wenn ich bei Ihnen als Verlag anfrage, ob ich dieses Autorenfoto verwenden kann und Sie gestatten mir das, dass ich dann sozusagen den Rechtsschutz habe, ist tatsächlich?
Ja, genau das ist diesen Nutzern passiert, zum Beispiel der Volkshochschule Starnberg. Die macht dann eine Lesung mit dem Autor und gerät aber ins Visier dieses Rechteinhabers des Anwalts und wird angeschrieben. Und sagt dann, ja, was hat doch Random House mir gegeben? Dann sagt der Anwalt, ja, ist mir eigentlich egal, du hast es verwendet und du hast kein Recht. Dann kann der Anwalt sich an die Volkshochschule wenden, die muss vielleicht bezahlen und die holt sich es im Innenverhältnis von uns. Aber man kann nicht sofort sagen, ich habe damit nichts zu tun, geh du zu Random House. Das kann der Anwalt akzeptieren, der kann aber sagen, das ist mir egal. Hol dir du dein Recht, wo du es vielleicht liegen hast. Ich will nur von dir eine Berechtigung und du hast keine. Das sind dann oft diese Innenausgleichsgeschichten und natürlich haften wir für solche Dinge, weil wir da letztlich für verantwortlich sind. Aber das kommt relativ oft vor, dass es solche rechte Ketten gibt, dann man gar nicht genau weiß, an wen man sich wendet. Sie dürfen Fotos immer wieder, Thema Zitatrecht, verwenden, wenn Sie sich damit zitatrechtlich beschäftigen. Dazu komme ich auch gleich. Wenn Sie sich wirklich mit dem konkreten Foto beschäftigen, Sie dürfen mal wirklich was Gutes, unsere Cover verwenden. Sie dürfen, wenn wir Buchcover verwenden für Bücher oder Cover einfach als Buchcover aussuchen, davon ausgehen, dass wir das mit unseren Cover-Designern geklärt haben, dass Buchbloggen unter Coverabbildung erfolgen sollen. Das wollen wir ja. Wir wollen ja attraktiv sein für die Leser ihrer Blogs. Die sollen ja sehen, um welches Buch es geht. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es damit jemals Ärger gibt. Wir versuchen das in den entsprechenden Verträgen uns einzuräumen und an Sie weitergeben zu können. Ja, zuerst Sie eine Frage? Sie können das auch so als Screenshot verwenden. Also bei uns müssen Sie es nicht. Für andere Verlage kann ich da jetzt nicht sprechen. Aber wir sehen das als Werbenutzung, die wir Ihnen gewähren und die wir mit unseren Rechtegebern noch abgeklärt haben. Aber wenn Sie jetzt nur ein Foto verwenden, wenn Sie jetzt ein schönes Cover verwenden, wo vielleicht eine Landschaft drauf ist und dann machen Sie einen Ausschnitt, vielleicht ist der Titel des Autors gar nicht so spannend und Sie verwenden das für was ganz anderes. Also Sie dürfen nicht das Foto isoliert, sondern nur in der Kombination als Buchcover verwenden. Sie hat noch eine Frage? Der hat da hinter Ihnen folgendes erst. Aber was wollen Sie da auf Instagram mitmachen? Nur das Cover, weil es so schön ist? Sicherlich ein Grenzfall. Also wir als Verlag haben auch damit kein Problem, wenn es irgendeine Werbenutzung für uns darstellt. Ob dann die Rechtegeber auch noch sagen, das ist inbegriffen, ist immer so die Frage. Also es ist, ja, kommt auch darauf an, wie es gestaltet ist. Was ist der Schwerpunkt? Ist der Schwerpunkt Ihr schöner Sessel, wo so ein Buch einfach dazugehört? Oder ist es schon unser Buch? Macht es Werbung und neugierig aufs Buch? Also das sind natürlich Dinge, die wir in unseren Verträgen nicht drin haben. Da steht ganz allgemein jede werbliche Nutzung, aber Werbung fürs Buch. Vielleicht ist es mehr Werbung für Ihr Wohnzimmer und dann hat der Covergestalter davon nichts mehr. Also auch da mit Fingerspitzengefühl und bei der ersten Idee, dass es vielleicht in die andere Richtung geht, lieber vorsichtig sein. Sie hat noch eine Frage?
Ja. Und zwar man für teuflische Bücher wissen, dass wenn man Cover vielleicht eine Ecke fehlt. Das Wichtigste ist drauf, Verlag, Autor, Titel.
Das ist kein Problem, wenn es nicht irgendwie unästhetisch aussieht, wenn vielleicht die wichtigste Aussage nicht da ist, wenn es irreführend vielleicht sogar wäre, wenn irgendwie der Betrachter eine falsche Assoziation bekommt dadurch. Aber sonst ist es nicht Voraussetzung, dass es komplett abgedruckt wird. Es muss halt nur die Ästhetik erhalten bleiben.
Okay.
Es ist wahrscheinlich besser, wenn Sie den Verlag fragen. An den kommen Sie auch leichter ran, weil der sich dafür auch verantwortlich zeichnet. Und der ist auch, wenn der Ihnen sagt, es ist okay, und dann sagt aber der Illustrator, es ist nicht okay, dann hat der Verlag ein Problem.
Okay.
Ja, gerne noch zweite von Ihnen.
Wenn ich die E-Mail vorzeige, weil ich abgemacht werde, und ich kann die E-Mail vorzeigen, der Verlag hat gesagt, okay, dann
erledigt sich das. Dann kommt es irgendwann bei mir an und ich versuche das zu regeln. Ziehen Sie nochmal? Okay, wir gehen dann durch. Ja, ich würde sagen, der Begriff Werbung ist in dem Fall weit zu fassen und wir wären ja unsouverän, wenn wir danach argumentieren oder uns orientieren und sagen, das gefällt uns nicht, das ist nicht erlaubt, sondern in dem Fall ist any news is good news. Gerne eins weiter. Wen stört das? Meinen Sie, stört den Reader-Hersteller? Oder?
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das so nicht gerne ist. Da war aber in dem Moment auch nicht begründet.
Ja, es ist schwierig. Es ist vielleicht, weil es nicht nur Werbung fürs Buch ist, sondern weil es, aber würde ich auch für zulässig erachten. Das ist einfach ein Alltagsfoto. Verwenden Sie jetzt das Buchcover? Es ist schwierig. Wie würden Sie es denn erhaupt? Grenzfall, oder? Hier hinten noch eine Frage?
Ja, wissen Sie, wie sich das bei Partnerprogrammen verhält beim Affiliate-Marketing? Wenn ich jetzt zum Beispiel von Amazon den Link nehme, dann kann ich ja auch die Buchcover einsetzen im Beitrag. Wissen Sie, ob das dann geklärt ist mit Verlagen vorab, dass Amazon weiß, dass es urheberrechtlich okay ist? Oder?
Ja, das müsste in den Amazon-Verträgen drinstehen. Die sind da sehr, sehr rechtstreu, also die riskieren da überhaupt gar nichts. Hier noch links eine Frage?
Teilweise die Rechte auf die Illustrator, auf die Fotografen, wer auch immer das Cover gemacht hat, zurück. Das ist ja bei uns Blogger immer so, wir müssen ja eigentlich jeden Monat überprüfen, nutzt der Verlag die Cover noch? Und hatten die somit noch die Rechte dazu?
Also, eine interessante Frage. Es ist ja, also, Rechte fallen selten automatisch zurück. Die fallen zurück mit Zeitablauf. Also, bei Büchern, viele unserer Bücher sind auf 7 Jahre nur eingeholt. Da enden die Buchrechte nach 7 Jahren. Das ist aber nicht automatisch die Laufzeit der Coverrechte. Also, die Coverrechte haben wir normalerweise viel länger. Und wir können die Cover, oder wir haben die Rechte an den Covern, wir können die verwenden für was auch immer, unabhängig davon, dass wir die sogenannten Stoffrechte noch haben. Also, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, nur weil das Buch nicht mehr lieferbar ist. Sie können dann auf das Buch hinweisen, oder Sie wissen eben nicht, dass das nicht mehr lieferbar ist. Aber es wird keiner sagen, das Buch ist nicht mehr lieferbar, deshalb dürfen Sie das Cover nicht mehr verwenden. Ich denke, das kann man nur so verstehen, wenn Sie einmal das Werberecht hatten, dann müssten wir Sie wahrscheinlich aktiv darauf hinweisen und sagen, das Buch wird nicht mehr angeboten, schalten Sie diesen Link ab, aber das schadet uns auch nicht, das bringt nur nicht mehr richtig viel. Aber die Fotografenrechte sind länger eingeräumt normalerweise. Die sind oft eingeräumt für eine Auflage von 30.000, egal wie lange die Auflage dann braucht, um abverkauft zu werden. Also da habe ich den Eindruck, dass die Fotografen selten Rechte zurückrufen. Haben Sie mit Fotografen mehr zu tun, rufen Fotografen Rechte zurück? Das gibt es eigentlich nicht. Die sind zeitlich beschränkt, aber dann ist auch gut. Also das Problem kam tatsächlich noch nie auf, aber es gibt nichts, was nicht irgendwann mal kommt, aber bis dahin müssen Sie sich da keine Gedanken machen. Okay, so noch eine Frage?
Ja, noch eine ganz andere Frage, das gilt ja eigentlich nur für Buchcover. Wie ist das, wenn ich zum Beispiel den Buchrücken fotografieren würde?
Das ist die Frage, ob da überhaupt ein Urheberrecht dran besteht. Also gut.
Das ist ja die Frage. Also ich finde, weil viele fotografieren ja zum Beispiel ihre Neuzugänge Lesemonate, wo sie Bücher aufschlagen und man sieht halt nur die Buchrücken.
Aber viele sind hinten gar nicht so originell gestaltet, dass daran überhaupt ein Urheberrecht besteht, sodass da schon kein Thema ist. Manchmal sind die Vorderseiten auch nach hinten durch, sodass sich wahrscheinlich das Werberecht am Cover insgesamt auch da fortsetzt. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Also wenn Sie vorne das Recht haben, ist das für die U4, wie wir das nennen, sicherlich auch gegeben. Okay, jetzt ist mein Thema noch ein bisschen, ein paar Minuten haben wir noch, Zitatrecht. Das ist was wir auch im Verlag sehr oft haben. Also viele Lektoren kommen oft zu mir und sagen, darf ich denn das aus einem fremden Werk übernehmen? Muss ich da anfragen? Wir ersparen uns dann, wenn wir Zitatrecht bejahen, oft den Aufwand beim anderen Verlag zu fragen. Der andere Verlag sagt, ja, es kostet 50 Euro, also es ist meistens nicht viel Geld, was wir dafür zahlen. Aber es ist ein Verwaltungsaufwand. Und oft gibt es die Möglichkeit, dass man sich an anderen Rechten bedient. Korrekterweise ist auch für Sie interessant, dass Sie irgendwelche anderen Aussagen von Dritten in Ihrem Blog erwähnen, wenn Sie sich zitatrechtlich korrekt dieser Aussagen bedienen. Das Gesetz sagt also ein bisschen, gut, das ist noch was überhaupt urheberrechtlich geschützt, das können wir uns auch nochmal sparen. Paragraph 51, das sagt etwas kompliziert, zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werks zu Zwecken des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den Zweck gerechtfertigt ist. Ah ja, also Sie dürfen zitieren, wenn Sie zitieren dürfen. Klingt irgendwie blöd, könnte man eleganter formulieren. Deshalb versuche ich es immer ein bisschen zu erklären. Das Gesetz hilft auch da nicht weiter. Eigentlich kann man sagen, wenn Sie fremde Inhalte als Beleg für eigene Ausführungen verwenden. Wenn Sie also sozusagen eine eigene kreative Idee haben und sagen, das hatte aber der so und so auch schon. Also wenn Sie sich nicht nur eines fremden Inhalts bedienen, um sich eigene Ausführungen zu ersparen, sondern die fremden Aussagen als Beleg für eigene, möglichst originelle Aussagen verwenden. Und das ist durchaus möglich. Da kann man sich so ein bisschen dran entlanghangeln. Das habe ich jetzt versucht aufzulisten. Das zitierende Werk muss eine eigene persönliche geistige Schöpfung sein. Also Ihr Werk sollte selber originell genug sein, nicht nur ein paar Zeilen umfassen. Es muss einen Zweck haben. Sie wollen irgendwas damit belegen. Und es darf aber nicht zu viel sein. Sie dürfen nicht deshalb, nur weil Sie irgendwas aus einem anderen Text entnehmen, den ganzen Text zwingend abdrucken, sondern nur so viel, wie nötig ist, um Ihren Punkt zu machen, um Ihr Argument zu unterstützen. dann muss dieses fremde Werk, das darf kein unveröffentlichtes Werk sein, das ein Bekannter von Ihnen irgendwo hat rumliegen lassen, das muss von dem Berechtigten selber bereits veröffentlicht worden sein. Und Sie müssen dieses andere Werk unter Quellenangabe benennen, wie schon XY da und dort sagte. Ich glaube, ich habe auch ein paar Beispiele. Wir machen das in Büchern relativ oft. Wir sagen den Lektoren auch immer, nein, es stimmt nicht, was ihr meint zu wissen, dass man 3 Zeilen aus jedem fremden Werk übernehmen darf. Ganz viele Lektoren, jedes Jahr wächst eine neue Generation an Lektoren nach, die das glauben, weil das auch so schön klingt. Manchmal sind 3 Zeilen schon viel zu viel, sehr oft sind es auch zu wenig, also man kann oft viel mehr als 3 Zeilen zitieren. Hier nochmal Zitate, auch kurze sind dann zulässig, wenn sich der eigene Text des Buches, Ihres Blogs, mit den zitierten Passagen auseinandersetzt. Sie können zum Beispiel schreiben, auf der Verlagsvorschau steht drin ein besonders spannendes, noch nie dagewesenes Stück Weltliteratur. Zitat Ende. Ich bin jetzt doch der Meinung, dass das absolut klischeehaft und ganz, ganz schlecht formuliert ist. Und diese Passage selber, die ist ein typisches Beispiel für Übertreibungen von Verlagsmarketingleuten. Also wenn Sie sich möglichst kreativ mit fremden Aussagen auseinandersetzen, können Sie die zitieren, können Sie auch relativ lange zitieren. Ich habe jetzt eher ein Beispiel aus dem Buchbereich. Wir haben ein Buch mal rausgebracht, Elizabeth George, so eine Krimi-Autorin von uns, eine sehr bekannte, hat ein Buch geschrieben über die Kunst des Spannungsromans und hat dazu seitenweise aus Büchern von anderen Krimi-Autoren zitiert, um zu erläutern, wie die Spannung aufbauen. Das kann man, wenn man so ein Werk verfassen will, das ist dann sehr technisch leider zum Teil, aber sie hat dann zum Teil 3-4 Seiten am Stück zitiert, wie Stephen King irgendeine Handlung erzählt, wie jemand durch den Park läuft, wie langsam eine Gruselstimmung aufkommt. Also wenn man ein entsprechendes Thema hat, kann man sich auch intensiv mit anderen Themen, mit anderen Inhalten befassen. Aber der bloße Abdruck ohne inhaltliche Bezugnahme reicht nicht aus. Auch längere Passagen dürfen übernommen werden, wenn sich Ihr Text, der übernehmende Text, mit den übernommenen Passagen auseinandersetzen als Beleg. Also es klingt immer so, also da gibt es sicherlich Grenzfälle, wo man vielleicht lieber nochmal nachdenkt, aber es ist tatsächlich möglich, andere Inhalte zu verwenden. Ich habe das mal so als Beispiel aufgeschrieben, wie es in einem Buch drin ist. Also es ist nicht wirklich elegant, ich versuche es mal ein bisschen vorzulesen. Das ist also ein Buch über was ist es denn, Ernst Jünger, den Autor, wie der Autor verschiedene Belege oder Thesen hat, nämlich ja, Gefühle, Trauer, weggegangen, wie man versucht, im oberen Teil Aussagen des Autors, des eigenen Autors, durch den Fremdautor zu belegen und dann im Idealfall unten nochmal zusammenfasst. Obersatz, Untersatz, Schlussfolgerung, so ein bisschen wie juristische Subsumptionstechnik, also sehr, sehr, ja, nicht elegant, sehr technisch. Das hilft Ihnen mehr für wissenschaftliche Arbeiten als jetzt unbedingt für Blogs, wo Sie ja auf den Punkt formulieren müssen, aber es ist eben möglich. Dann werden wir oft gefragt im Verlag, ob wir uns an fremden Sinnsprüchen bedienen können. Und das sind so Beispiele, wie wir das durchgucken, wo wir sagen, jetzt wenn Sie sich oben angucken, das ist sehr klein, manche Texte, da sind die Autoren schon verstorben, die werden schon automatisch genehmigt von uns. Dann sind manche kurz, manche sind ein bisschen nichtssagend. Also wir gucken das dann durch und sagen, ja, ist irgendwie schon genehmigt. Also man muss auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln. Der Dalai Lama zum Beispiel, der macht nie irgendwas gegen seine Nutzung. Den kann man zitieren, wenn man will, nicht zu lange. Das ist ein friedlicher Mensch. Also der Dalai Lama tut nichts. Deshalb kommt er auch in allen Spruchsammlungen vor. Mark Twain ist schon tot. Was haben wir denn hier noch für Beispiele? Ja, okay, jeden Monat. Also die mit X sind problematisch. Da haben wir dann wirklich nachgeguckt, wann die gestorben sind. Also man kann sich durchaus an fremden Zitaten bedienen, aber nur weil irgendwas im Internet als Zitat zusammengestellt ist und scheinbar frei ist, sollte man auch aufpassen. Es gibt auch im Internet einige Sammlungen von irgendwelchen Formulierungen. Ich hatte einmal einen Ärger mit einem Märchen. Es hat uns jemand abgemahnt, weil wir auf dem Cover eines Hörbuchs die Geschichte des Froschkönigs abgedruckt hatten. Wir hatten die aber nicht selber zusammengefasst in 6 Zeilen, sondern bei irgendeiner Seite märchen.de übernommen. Und da hat jemand Märchen mit eigenen Worten nacherzählt und es war originell genug. Und jemand von uns, ein Praktikant wohl, hat eben nicht selber den Froschkönig zusammengefasst, sondern sich dieser Zusammenfassung bedient. Und ruckzuck hatten wir Ärger, Post vom Anwalt, und der hatte einfach recht, weil man tatsächlich durch eigene Formulierungen auch aus Froschkönig noch Rechte herleiten kann. So ähnlich ist, wie Herr Haupt sagte, der kleine Prinz. Sie können sich am kleinen Prinzen bedienen, aber nicht an der deutschen Fassung, weil die Übersetzungsrechte noch nicht frei sind. Deshalb sind diese ganzen neuen Bücher zum kleinen Prinzen alle neu übersetzt. Es wird dann so getan vom Verlag, wie es wäre total originell, eine neue Übersetzung zu machen. In Wirklichkeit können sie die alte nicht verwenden, weil der Übersetzer noch nicht 70 Jahre tot ist. Der ist eben nicht mit Saint-Exupéry zusammen abgestürzt, sondern der hat viel später. Und genauso Karl May ist schon lange frei. Aber die Bücher, die bekannt sind, die im Karl-May-Verlag erscheinen, die sind alle überarbeitet. Also sie könnten die Originalfassung von Karl-May schon lange veröffentlichen, aber die im Karl-May-Verlag erhältliche nicht, weil die durch einen Bearbeiter sehr eingehend bearbeitet wurde. Also es sind immer die Details, auf die es ankommt, die man da berücksichtigen muss. Nochmal Zitate immer hervorheben, also als solche bezeichnen, mit einer Quelle versehen. Der Rechtsverstoß, wie von Herrn Haupt schon gesagt, da kann relativ viel passieren. Das übliche Unterlassung, man darf es nicht mehr tun, was nicht schlimm ist, wenn nicht der Anwalt, der einem das mitteilt, noch die Kosten für seinen Brief von Ihnen verlangt. Der sagt, mein Mandant hat mich beauftragt, weil Sie was falsch gemacht haben. Meinem Mandant ist ein Schaden entstanden, weil ich jetzt arbeiten muss und meine Kosten müssen Sie bezahlen. Das heißt, Unterlassung ist schon deshalb blöd, weil meistens noch eine Anwaltsrechnung dahinter hängt. Abmahnungen sind nichts anderes als Aufforderungen zur Unterlassungserklärung. Schadenersatz ist auch nicht schön, weil man dann noch Geld bezahlen muss für eine legale Nutzung. Der Herr Haupt hat das Beispiel Kachelmann angebracht. Kachelmann hätte natürlich nie diese Behauptungen über ihn erlaubt und deshalb ist es schwierig, den Betrag zu berechnen. Warum sind dafür jetzt 618.000 Euro fällig? Das ist so Pi mal Daumen von den Gerichten auch festgelegt, wie groß die Verletzung ist. Ein anderes Beispiel, was Sie vielleicht gehört haben, was mich jetzt und mein Verlag betrifft. Helmut Kohl will von uns 5 Millionen Euro haben, weil wir Passagen aus seinen Tonbandaufzeichnungen zitiert haben, die er nicht öffentlich bekannt wissen will. Aber warum dafür 5 Millionen? Also hat er nie gesagt, warum sind die Worte von Helmut Kohl 5 Millionen wert? Also nicht alle Schadensersatzbeträge, die man in so einem Kontext nennt, sind auch wirklich fundiert oder sind leicht nachzuweisen. Bei Fotos, wie Herr Haupt sagte, gibt es entsprechende Tabellen, die sich da so eingespielt haben. Aber die Anwälte haben natürlich die Tendenz, eher mehr zu verlangen als wenig zu verlangen. Hier noch ein Beispiel zum Schluss, wie man kreativ sich an anderen Inhalten bedienen darf, wenn Sie die ganzen, das sind Eier, das ist ein Buch zu Ostern, heißt Henri der Hase. Und die Idee ist, dass der Hase nicht normale Ostereierbemalungen vornimmt, sondern sich an der Kunstgeschichte orientiert. Wenn Sie angucken, ganz links, es ist Gauguin, Tahiti, aber es ist halt ein Hase. Es ist ein Hase in Badehose. Das nächste ist Niki de Saint-Phalle. Dann ist es Dali. Dann ist es Van Gogh, Keith Haring. Und ganz rechts ist, glaube ich, Munk, der Schrei. Ist das originell? Darf man sich an fremden Inhalten, also an fremden Malweisen, die so originell sind, dass jeder sie sofort erkennt, darf man sich daran bedienen, wenn man das karikiert? Also Karikatur, Satire ist was einem leichter macht, sich fremder Inhalte zu bedienen. Hätten diese Künstler je Eier bemalt, hätten sich Hasen als Motive gesucht? Ist es originell von uns gewesen, von unserem Künstler, sich dieser Kunststile zu bedienen? Die Rechteinhaber, in dem Fall nicht die GEMA wie bei Musik, sondern eine Verwertungsgesellschaft Bildkunst, die haben die Künstler ihre Rechte übertragen zur Ausübung für Buchabdrucke. Und die haben sich gemeldet und haben gesagt, das finden wir nicht gut, das ist nicht lustig. Doch, lustig ist es, aber das kostet Geld. Ihr dürft das nicht verwenden. Dann wollten die von uns irgendwie 5.000 Euro haben. Oder wir hätten die Bücher vernichten müssen. Und dann haben wir irgendwie vielleicht kurz mit denen uns unterhalten und gesagt, ihr seid aber witzlos, aber haben am Schluss einen bestimmten Betrag bezahlt, weil das halt wieder ein Grenzfall ist. Ist es originell, ist es eine freie Benutzung, ist es eine kreative Benutzung, die die Rechte, die neuen Rechte und die alten Rechte in so eine Art Gleichgewicht bringt? Schwer zu sagen, man sieht ja immer noch, was der Ursprungskünstler war, aber wir waren der Meinung, es ist lustig und was lustig ist, ist irgendwie ein eigenes Recht, aber das ist. Und wir wollten es halt nicht vor Gericht bringen. Also mein Rat ist auch, in den meisten Fällen Gerichtsverfahren zu sparen, indem Sie Rechtskenntnisse haben, Fingerspitzengefühl und dann irgendwie einen Kompromiss aushandeln. Und im Zweifel fragen Sie einen Experten wie Herrn Haupt, der tatsächlich zu den Themen überall was sagen kann und der dann hoffentlich möglichst kostengünstig und schnell Ihnen den Rechtsrat erteilt, wenn Sie brauchen. Okay, das war's. Dankeschön für die... Oder dann gibt es noch Fragen. Sie hat noch eine Frage.
Ich habe viele Fragen.
Ne? Wollen Sie noch? Ja, noch ja.
Also eine wäre zum Beispiel ein bisschen abgewandelt zum Thema Copyright. Wenn ich meine eigenen Texte geschrieben habe, habe ich die bereits verkauft und die sind woanders veröffentlicht worden. Kann ich die auf meinem eigenen Blog nochmal veröffentlichen?
Das ist die Frage, was Sie den anderen eingeräumt haben. Also ein Beispiel gerade, wir machen gerade ein Buch mit Matthias Matusek, so ein Redakteur von der Welt, die Älteren unter uns werden ihn noch kennen. Der verwendet Texte, die er bereits in der Zeitschrift, die Zeitung Die Welt veröffentlicht hat. Da fragen wir natürlich, sind Sie überhaupt befugt, diese Texte, die von Ihnen stammen, in Buchform? Da sagt er, natürlich, weil ich die der Welt nur für den Zeitungsabdruck verkauft habe. Dann glaube ich mal, dass es stimmt, aber in Verträgen steht vieles drin. Also was haben Sie für Verträge mit denjenigen, die abgedruckt haben? Lassen die Ihnen die Rechte? Da müssen Sie genau die Verträge angucken. Die Tendenz ist, wenn es keine gibt, haben Sie alle Rechte, die Sie nicht eingeräumt haben, immer noch. Also ein Autor, ein Urheber hat alle Rechte, die nur das Gesetz vorsieht, mit Ausnahme derer, die er bewusst weggibt. Also der Urheber wird geschützt nach deutschem Recht. Er darf nicht übertölpelt werden. Es wäre natürlich praktisch, oft viele Autoren kommen zu uns und sagen, dieser lange Rechtekatalog im Vertrag, ich gebe euch alle Rechte, dann ist der Vertrag kürzer. Dann sagen die, nein, das ist nicht wirksam, selbst wenn du möchtest. Das Gesetz schützt dich vor dir selber.
Nächste. Vielleicht um noch zu ergänzen. Da steht es ja im Plastik, dass da uns ganze Zeitschriftenbeiträge veröffentlichen. Da muss es nach selbst nutzen. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, die neue gesetzgeberische Aktivität hinsichtlich der Dauer der Rechtübertragung. In dem aktuellen Entwurf steht drin, dass nach 10 Jahren Einführung des Rechtes der Ansicht übertragen wird. Okay. Das heißt, selbst wenn Sie auf die Rechte übertragen hätten, würden Sie nach dem derzeitigen Entwurf nach 10 Jahren wieder zu Ihnen zurückfallen.
Okay. Nächste Frage. Ich habe ein Buch auf dem Blog, das ist nicht mehr lieferbar oder hat eine falsche Preisbezeichnung. Wenn ich einen Disclaimer auf der Seite habe, bin ich dann trotzdem noch haftbar zu machen?
Aber Sie wären, glaube ich, insgesamt nicht haftbar. Haben Sie Angst, dass jemand das liest und dann sagt, das Buch ist aber gar nicht mehr lieferbar? Ich will es jetzt von Ihnen haben, weil es der Verlag nicht mehr liefert?
Nee, also bei der Preisbezeichnung weiß ich, dass tatsächlich im Internetforum schon belangt worden ist und auch zahlen muss.
Das würde mich wundern, weil Sie sind doch nicht eine Verkaufsstelle für dieses Buch.
Nee, natürlich nicht. Ich nicht, aber in dem Fall war es eine Buchhandlung, die das Buch besprochen hat für den eigenen Verkauf,
ja,
hat einen falschen Preis drin.
Das ist ein Unterschied. Dann ist die Buchhandlung, die es anbietet.
Okay.
Und als Blog berichten Sie dann nur darüber,
okay,
und bieten das Buch nicht an. Bei der Buchhandlung, da ist es gut.
Okay.
Dann ist das Buch zu dem und dem Preis und hat es da und jemand.
Und da ist selbst die Frage, ob das überhaupt schon ein Angebot der Buchhandlung ist, ob nicht die Buchhandlung sagt, juristisch Invitatio ad Offerendum, mach du mal ein Angebot, Buchkäufer, und dann sagt die Buchhandlung zu dem Preis aber nicht. Also da ist gar nicht sicher, ob zu dem Preis überhaupt ein Vertrag zustande käme.
Und wenn ich Tonaufnahmen auf der Messe gemacht habe, von Diskussionen, also jetzt nicht von der Autorenlesung, aber von Diskussionen, die Autoren geführt haben, darf ich die auf meinen Blog stellen?
Nee. Also weil ja auch das Gespräch urheberrechtlich verwandt ist, dann müssen Sie dann einfach die beiden Gesprächspartner fragen, ob die damit einverstanden sind.
Darf ich sie zusammenstellen und in meiner eigenen, also verschriftlichen sozusagen, meiner eigenen Darstellung referieren?
Genau das ist dann, was Herr Bresen gesagt hat, dass Sie prüfen würden, ob es ein Zitat ist oder nicht.
Okay. Danke.
Super. Sonst noch 2, 3 Fragen gab es noch? Ganz, die Sie zuerst gerne, ja. Sie, Rezensionen, Sie wollen aus Rezensionen zitieren, oder?
Ja, ich schreibe Rezensionen.
Ja. Aus dem Buch selber.
Ja.
Aber wenn Sie die Passage des Buchs dann entsprechend bewerten, beurteilen, das ist eigentlich der klassische Fall eines Zitats. Wenn Sie eine Aussage des Autors, der Autoren besonders gut finden, besonders schlecht und erklären, warum das so ist, das ist eigentlich Sinn und Zweck von Buchblogs. Dagegen kann ich nicht sprechen. Dürfen Sie weitermachen. Gerne Sie in Gelb dahinter.
Ja, wenn ich zum Beispiel in Fremdsprachen das Buch gelesen habe und dann sprechen möchte, aber auf Deutsch mit so vielen Klappentext sagt, ich gebe dann nicht das Originalnotizen das ab oder kopiere mir das, sondern übersetze das. Muss ich das dann immer noch auch als Zitat und Quelle angegeben oder wie auch?
Würde ich besser machen, nur weil es auf Ausländisch ist, gilt trotzdem, wenn es in Deutschland von Ihnen verwendet wird, meines Erachtens deutsches Recht. Also, aber natürlich ist die Gefahr viel geringer, dass das überhaupt ins Visier gerät. Aber es kann sein, dass dieser Text irgendwann übersetzt wird, vielleicht schon während Sie schreiben. Und dann wäre es ganz gut, wenn Sie da tatsächlich rechtssicher agieren. Wer noch? Sie ganz hinten, Sie fragen schon lange.
Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise als Grafiker ein ausschließliches Nutzungsrecht im Thema und die übergeben habe, dann
Es hat ja damit letztlich nichts zu tun, sondern komplett recht. Also das Recht haben Sie als Urheber immer. Sie können unter Umständen darauf verzichten, es ist eh umstritten, ob man da wirksam darauf verzichten kann. Kommt auch vor, dass das vergessen wird und dann kriegt der Verlag durchaus Ärger mit dem Betreffenden, mit Übersetzern hatten wir schon Ärger, weil der Übersetzername falsch geschrieben wurde. Das ist ein sehr wichtiges Recht im Urheberrechtsgesetz, das Recht auf Namensnennung. Dagegen spricht gar nichts. Noch sonst was? Sie hatten noch?
Gut.
Ich glaube, nach Gesetz nicht, oder?
Ich war auf so einer Seite, Abmahncheck.
Mhm. Vorbildlich. Würde mich wundern. So hatte ich es auch in Erinnerung, aber es ändert sich ja ständig. Was der Hauptexperte, aber.
Aber Sie sagen,
okay. So hatte ich es auch in Ordnung. Sie nochmal? Sollten Sie machen, ja.
Und Adresse auch.
Ja. Dann lassen Sie es lieber dann. Hören Sie auf mit dem Bloggen und lernen Gitarre oder so. Nee, weil der Hintergrund ist halt, falls eine Rechtsverletzung vorkommt, dass derjenige tatsächlich informiert werden kann, schnell verändert werden kann. Das ist im Sinne der Rechtssicherheit. Auch Verlage müssen, jeder Drucker, jeder, der Publikationen veröffentlicht, muss irgendwie dafür einstehen. Das ist durchaus fair. Das ist die Frage, was nicht kommerziell ist, das ist sehr weit gefasst. Also sobald sie sich an die Öffentlichkeit wenden, ist es irgendwie dann doch kommerziell. Wenn es nicht rein privat ist, an ihre ganzen Verwandten gerichtet, wenn jeder da dran kann. Oder Herr Hauptsache, ist es, glaube ich, kommerziell ist sehr weit gefasst.
Das Problem ist einfach, wie Herr Wesen gesagt hat, wenn es im Internet ist, ist es schwer zu erklären, dass es funktioniert. Wenn man in den Bereich der Passwort geschützt ist und dann alle Leute rein, kann man nochmal darüber nachdenken, oder sie im Internet öffentlich zu gehen.
Ich glaube, hier links hinten sieht sie. Genau sie.
Was heißt denn schnell reagieren? Also, ich denke jetzt mal an eine E-Mail, klar. Im Normalfall ruft man das heutzutage täglich oder spätestens alle zwei Tage ab, beziehungsweise kriegt es auf Handy. Jetzt ist man mal, also ich bin drei Wochen im Sommerhaus und ist da völlig abgeschnitten und ruft keine E-Mail ab. Hat man dann zu spät reagiert?
Ja, also Sie haben ja auch das Problem, dass Sie im Briefkasten regelmäßig leeren müssen.
Also ja gut, ganz im Urlaub kann ich das ja auch nicht.
Nee, genau, aber das ist eben die Verpflichtung als Staatsbürger, dass Sie eben auch im Briefkasten leeren müssen. Und weil ganz viele Gerichtlichen sagen, haben Sie immer eine 2-Wochen-Frist. Das heißt, wenn Sie länger als zwei Wochen im Briefkasten nicht leeren, das ist einfach Ihr Pech und Sie müssten eben dafür Sorge tragen, dass Sie den Briefkasten regelmäßig leeren und dann feststellen, ob was passiert. Sie können sich nie befreien von der Verantwortung, indem Sie dann nicht fahren würde. Beim Internet ist es genauso. Also, wenn man auch zeitnah reagiert, kann man also ein, zwei Tage auf den
Pier, Sie? Dann schreiben Sie irgendwas, eine besonders schöne Formulierung, die mir sehr zu Herzen ging. Also so ein bisschen was denken Sie sich aus, dass man es nur so formal drunter packen kann. Also einfach nur eine Formulierung ohne jeden Bezug bringt ja auch nicht viel. Ihr hat ja keinen so großen Erkenntnisgewinn für die Leser Ihres Blogs. Damit es nicht zu lange ist, da haben wir kein Problem mit. Macht ja neugierig. Wir haben auch in unseren Autorenverträgen oft das Recht, dass wir bis zu 10% des Buches Fremden zur werblichen Nutzung übertragen können. Deshalb gibt es auch die ganzen Leseproben bei Amazon und so. Also die Rechtegeber sehen selber, dass eine Verwendung durchaus dazu dient, dass Interessenten auf dieses Buch hingewiesen werden und das Buch dann irgendwann im Idealfall auch kaufen. Da sind wir sehr großzügig. Noch Fragen? Habt ihr nochmal? Eine Bezeichnungsfrage. Aber die meisten der Rechtsvorschriften, die wir Ihnen heute genannt haben, sind halt auf beides anwendbar, sodass der Unterschied zwar bestehen mag, aber jetzt für uns als Juristen kein wirklich relevanter ist. Sie verwenden fremde Inhalte, sie müssen identifizierbar sein. Ob es jetzt ein Blog im klassischen Sinne ist, da entwickelt sich auch ständig was weiter. Also da würde ich jetzt nicht zu viel Energie verschwenden, die Begrifflichkeiten zu definieren. Sondern ich würde auf Nummer sicher gehen und alles, was für Blogs gilt, auch auf Ihre Website Anwendung finden lassen. Noch irgendwas? Wer gehen will, darf auch gehen. Sie müssen jetzt nicht ausharren bis zum Schluss. Es gibt keine Meldung an wen auch immer. Sie? Und dann denke ich, noch eine letzte.
Ja, Sie hatten auf der ersten Folie bei den Formalitäten Informationspflicht und Impressum stehen Handelsregistereintrag, Rechtsform und Aufsichtsquelle. Muss ich als Blogger und als Webseiteninhaber.
Das ist ja das, was ich gesagt habe. Also, das war nur die gesamte Liste und anderes vielleicht den Namen.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.